Wofür lohnt es sich zu leben? Ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen, dass der Gründer von Amazon täglich um 10 Milliarden Dollar reicher wird. Weil das jetzt mittlerweile so ein Imperium ist, kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich fände es unfassbar, wenn der jeden Tag 10 Millionen reicher werden würde. Anscheinend ist da aber je nachdem, wie der Börsenkurs war, das in den letzten Tagen tatsächlich möglich. Und dann wird die Frage sein, wofür lohnt es sich zu leben? Mein Vater hatte eine Bankkaufsmannlehre gemacht. Das fand er echt blöd. Mein Vater war nämlich Kriegskind, ist 1933 geboren. 1945 war er 12 Jahre alt. 1948 hat er nach der 6. Klasse, war quasi die Schule rum. Und dann sollte er einen Ausbildungsberuf machen. Und wisst ihr, was als Kriegskind das Besonderste ist, was man als Beruf machen kann? Mein Vater hatte den Traum, Bäcker zu werden. Weil da hast du immer frisches Brot und es gibt immer was zu essen. Damit Zahlen jonglieren, das war dem völlig, der hatte das Pech, dass ihm nur diesen Job angeboten wird. Heute ist er dankbar gewesen für diese Chance. Aber was er von seinem Chef immer wieder gelernt hat, das war Folgendes. Über die Reichen hat er gesagt, der Chef von ihm, die können auch nicht mehr fressen als 2 Schnitzel. Dann sind die auch satt. Also wofür lohnt es sich zu leben? Und Gott hat ein Bedürfnis danach, ich will es wirklich so ausdrücken, Gott hat ein großes, tiefes Bedürfnis danach, dass wir unsere Bestimmung entdecken. Vielleicht denkst du, das ist doch sicher Gott egal, ich kann mich doch wie auch immer entwickeln oder entfalten oder machen, wozu ich Bock habe. Ich sage es jetzt mal in der Jugendsprache. Aber Gott hat ein Bedürfnis danach. Es ist sein Anliegen, dass wir unsere Bestimmung, unsere Berufung erkennen. Während ich das vorbereitet habe, habe ich gedacht, okay, das kann aber in uns Unterschiedliches auslösen. Bedroht dich das oder beflügelt dich das, dass du eigentlich mit einer Bestimmung, einer Berufung in diese Welt hineingekommen ist. Und dann denke ich vielleicht, oder denkst du vielleicht, ja, aber was bin ich doch für ein armes Würmlein? Wer bin ich schon? Ich bin in Babenhausen geboren, aufgewachsen. Kann denn irgendwas Gutes aus Babenhausen kommen, denkt vielleicht der eine oder andere. Ich sage das überspitzt. Stell das vor, das denken die Schwaben noch viel mehr über sich. Die können nämlich alles außer Hochdeutsch, heißt es. Da merkst du, da ist so ein riesen Selbstzweifel mit drin, den man versucht zu überspielen. Kann denn Gott mich wirklich zu was berufen haben oder zu was bestimmt haben? Berufung und Bestimmung zu leben, wie Gott es in uns vorgesehen hat, sind eigentlich herunterzubrechen in 4 einfache Schritte. Der erste Schritt ist Jesus nachfolgen. Das ist eine Berufung, eine Bestimmung, für die wir Menschen gemacht sind. Der zweite Punkt ist, dass wir Gemeinschaft erleben. Ja, die dritte ist diese Begabung, die in uns steckt, erkennen dürfen und mit anderen gemeinsam dienen und einen Unterschied zu machen. Und dann wird sicher die Frage sein, die eigentlich bei allem, was wir machen oder nicht machen, stellt sich ja ganz schnell die Frage, was bringt mir das? Was bringt mir das hier? Gehst du in irgendeinen Kurs von der Volkshochschule, gehst zur Anmeldung, dann gibt's da ein ganzes Register, das sind die Kurse, und dann gehst du rein und dann fragst du dann, okay, und was bringt mir das da zu sein? Wahrscheinlich hast du dir die Frage vorher gestellt, drum machst du einen Kurs. Und wenn die den Achsel zucken, die hab keine Ahnung, in der Zeit machen sie schon keine Dummheit, dann ist es wahrscheinlich zu wenig. Was bringt mir das, was Gott hier an Berufung oder Bestimmung für mich vorgesehen hat. Warum sollten wir das Wollen Gottes Berufung in unser Leben, seine Bestimmung für uns zu entdecken? Und ich möchte anfangen mit einem Bibelvers aus dem Johannesevangelium, kann man sich richtig toll merken. Johannes 10, Vers 10. Da heißt es nämlich, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Und Jesus sagt von sich, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Wenn du deiner Bestimmung gemäß, deiner Berufung gemäß lebst, dann glaube ich zutiefst, dass du ein Leben, ein erfülltes Leben lebst. Zweiter Bibelvers ist aus Matthäus 11, Vers 28. Da heißt es, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Es ist schade, dass heute die Technik ausfällt. Ich hatte so ein tolles Bild da gefunden, wo, jetzt male ich es euch vor, wie da ein Papa da ist, am Wasserrand sitzt, das Kind läuft in seine Nähe und er spritzt es so mit einem frischen Wasser an und du merkst, wie dieses gelöste, befreit, erquickt, erfrischte Kind sich von dieser kalten Dusche gerade mal so durchschütteln lässt, so. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, vielleicht auf andere Gedanken bringen, euch aus diesem Trott der Eintönigkeit herausholen, aus diesem faden Leben, das uns vielleicht manchmal vorgelebt wird, das gezeichnet ist von Arbeit, Essen, Schlafen. Dann gibt's noch vielleicht diese zweimal Urlaub machen. Das eine Mal ist es irgendwo in einem Hotelkomplex mit All-Inclusive und Wellness irgendwo zum Beispiel Tunesien. Da waren wir schon mal. Ich habe mich dann eigentlich gefühlt wie in so einem Gefängnis. Mit dem Unterschied, dass es halt im Gefängnis alles zu essen gibt und wir die Gefangenen sind, weil da drin ist es sicher, während die Gefängniswärter quasi eigentlich nichts haben und das Wenige, das sie haben, noch als Arbeitsleistung reinbringen müssen, damit es mir gut geht. Und dann noch vielleicht im Winter noch irgendwie mal noch an die Nordsee oder sonst irgendwas. Und am besten muss es immer irgendwas mit Wellness zu tun haben. Zur Entspannung, Erholung, damit wir wieder die Kraft haben, wieder weiter zu rennen in unserem Trott und zu denken, und dafür lohnt es sich zu leben? Da gibt's ja Firmen, also mein Bruder erlebt es, der ist in einer Branche, da ist ein Segment, da gibt's dann natürlich Zielvorgaben und dann sagen die, hey, wenn ihr so und so viel Sachen verkauft, dann dürft ihr in Island auf dem Motorschlitten fahren und dann dürft ihr in einem Iglo übernachten und lauter so Zeug, was gefühlt kein Mensch braucht. Und manch einer aufgrund dieses Trottes bereit ist, vielleicht wie mein Bruder, auf diesem Reiz des Erfüllen von Vorgaben das persönliche Familienleben brachliegen zu lassen. Ja, ich muss ja noch die Ziele erfüllen. Und wieder merkt man gar nicht, eigentlich funktioniert man, um für das Unternehmen das Maximale rauszuholen. Ich glaube nicht, dass es verkehrt ist, erfolgreich zu sein. Ich halte sehr viel von Effizienz und von einer guten, strukturierten, logischen Arbeitsstruktur. Und ich halte auch was von Zielvorgaben. Nur müssen wir in dem ganzen Spiel immer wieder auch feststellen, wo führt mich das eigentlich hin? Ist das die Berufung, für die Gott mich wo Gott mich drin haben will? Oder gibt's noch etwas, das noch viel größer ist als nur, ich würde mal sagen, ich habe jetzt festgestellt, was zum Beispiel ein Mensch, der in der Continental arbeitet, so als junger Mensch, ohne Ausbildung, ohne Qualifikation, was der verdient. Da kommen irgendwo zwischen 1200, 1300 Euro netto am Ende rüber für 3 Schicht, Nacht, Früh und Spät. Und du kannst da in einer Mühle arbeiten und dann ist die Frage, wenn du jetzt noch eine Wohnung dir selber nimmst, ein Auto brauchst, gescheite Klamotten kaufen willst, den noch so hier und da mal ins Kino essen gehen und so weiter, versuch das mal mit 1300 Euro. Was bleibt da am Ende übrig? Lohnt es sich dafür? Da verstehe ich fast jeden, der sagt, das meine ich. Aber nichts tun ist auch verkehrt, weil andere müssen dann arbeiten, damit wir das System überhaupt so erleben können. Wo setzt also Gott an, wenn er in uns eine Berufung, eine Bestimmung hineingelegt hat? Und wie entdecken wir die? Wie kommen wir dahin? Wenn der erste Punkt ist, Jesus nachzufolgen, und das ist ja etwas, wo wir, glaube ich, manchmal noch nicht mal im Ansatz begriffen haben. Jutta hat das so schön berichtet, wie das ihren Eltern ging. Vor 20 Jahren, 1997, in dem Jahr, in dem meine Frau und ich geheiratet haben, das kann ich mir merken, da haben sich die Eltern von der Jutta für Jesus entschieden, haben eine Entscheidung getroffen. Aber es fiel ihnen schwer, diesen Weg konsequent auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde zu leben, im fortgeschrittenen Alter. Und die Wissenschaft weiß ja, je jünger wir uns an einen guten Lebensstil gewöhnen, desto eher tun wir den auch, wenn wir älter sind. Jesus sagt in Matthäus 4, Vers 19, und er sprach zu ihnen, kommt und folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischer machen. Ich habe gestern einen Pastor gehört auf unserer Regionalkonferenz vom BFP. Große Gemeinde, für unsere Begriffe groß. Da kommen am Sonntag ungefähr 600 Leute zusammen für den Gottesdienst. Das ist in Mainz die Basis. Und die haben nur vor 10 Jahren die Gemeinde gegründet. Und dann fing er an und hat auf einmal angefangen, Zahlen zu präsentieren. Und eine Zahl war, wir haben an Erstbesucher in unserer Gemeinde in den letzten 5 Jahren 4.200 nochmal was Menschen willkommen heißen dürfen. In 5 Jahren 4.000 Erstbesucher. Und davon durften wir erleben, dass sich ungefähr über 1.200 Menschen für Christus entschieden haben. Da sagt er, die Rate an Erstbesucher und an Menschen, die dann diesen nächsten Schritt gemacht haben, ist ungefähr von 4 Personen, die kamen, hat sich einer entschieden. Was für eine tolle Rate. Und dann sagt er, aber Mainz hat ungefähr 220.000 Einwohner. Was für eine Relevanz ist es in dieser Stadt? Nahezu. Also das haben wir jetzt nicht mathematisch ausgerechnet, aber für mich klingt das sehr wenig. Dass von 220.000 Menschen, die allein in Mainz leben, gerade mal 4.000 die Basis in Mainz besucht haben. Wahrscheinlich sind von den 4.000 noch nicht mal die Hälfte aus Mainz selber, sondern aus dem Umfeld. Und dann denke ich so, oh Mann, das ist der Hammer. Wenn Jesus sagt, kommt her, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen, denn scheint es eine Berufung, eine Bestimmung für uns zu sein. Und es ist so Gottes doppeltes Anliegen, weil er uns zu etwas befähigen mag und weil er möchte, dass die Summe der Menschen, die in Gemeinschaft mit Gott leben, mehr werden. Fällt uns schwierig zu sehen. Wir sind so als Gottesdienstbesucher und als Gemeinde seit ungefähr 10 Jahren irgendwo bei mit schwankenden Zahlen plus minus 50, 60, 70 Leute. Und die Frage ist da sicher auch, wow, Jesus, leben wir denn da in unserer Bestimmung? Lebe ich in meiner Bestimmung? Und wie können wir in unserer Bestimmung effektiver leben? Der zweite Punkt, Jesus nachfolgen, ist der erste. Zweite Punkt, Gemeinschaft erleben. Ich möchte aus Apostelgeschichte 2 ab Vers 43 mal folgende Verse lesen. Und da heißt es nämlich, eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle. Das ist nach dem Pfingstwunder gewesen, nachdem 3000 Menschen gläubig worden sind. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubige kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Vers 46, gemeinsam beteten sie täglich im Tempel und zu Gott, und trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Was für ein Hammer, wie Gemeindeleben damals ausgesehen hat, wo es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Ich stelle fest, ich bin sehr gern in einer Umgebung, wo eine Großzügigkeit herrscht und wo eine gute Laune herrscht. Also ich bin da gern. Das merkst du auch so, ey, wenn ich in ein Lokal gehe und dann ist es so alles vielleicht kompliziert oder fragst dann nach irgendwas, haben wir nicht, gibt's nicht. So wie in Wien wollten ich mal mit ein paar Amerikaner zum Essen gehen, zu einem Schnitzelwirt, dafür sind ja die Wiener bekannt, gibt es ja Wiener Schnitzel. Und die Amerikaner waren ein bisschen kompliziert, es war ja auch nicht in Englisch geschrieben und so, und sie wollten dann einfach ein paar Details zu den Menüs wissen. Und dem Ober war das sowas von zu blöd, und er gesagt, ich möchte Sie keine Fragen beantworten, wie viel Schnitzel wollt Sie? 1, 2, 3, 4, fertig. Und es gegangen. Die Amerikaner waren drauf und dran, aufzustehen, zu gehen. Und gesagt, da geh nie mehr rein. Und dann erlebst du manchmal, du gehst zum Beispiel in ein Umfeld von Menschen oder in den Gastwirtschaften, du merkst schon gleich am Anfang, boah, das ist so eine tolle Atmosphäre. Und auf einmal sind da kleine Aufmerksamkeiten. Und am Ende, wenn du bezahlt hast, kommt noch ein Uso. So beim Italiener. Ne, wo auch immer. Ja. Ihr seid wach, ihr seid dabei, das ist gut. Wo es fröhlich zuging, großzügig geteilt wurden. Sie alle hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen, ab Vers 47. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Oh, ich glaube, das ist was ist, wo wir noch echt Lernende sein dürfen. Dass wir Gemeinschaft auf einer ganz anderen Ebene erleben. Dass wir Gemeinschaft nicht mit einer Bitterkeit, nicht mit einem Neid, nicht mit einem zu kurz kommen, sondern mit einer Großzügigkeit miteinander leben und erleben. Und dazu ist es auch total wichtig und wertvoll, dass wir unsere Begabung entdecken. Epheser 2, Vers 10 heißt es nämlich, denn wir sind Gottes Schöpfung. Weißt du, dass so wie du gemacht bist, du Gottes Schöpfung bist? Wir haben als Älteste uns diese Woche getroffen, haben mit einer Person aus unserer Gemeinde echt intensiv gebetet, mit ihr Hände aufgelegt und sie ermutigt und die Person, der Person auch einfach zugesprochen, weißt du, dass so wie du gemacht bist, du Gottes Schöpfung bist? Wenn ich manchmal in den Spiegel morgens gucke, dann denke ich so, verknittert, wie ich denn aussehe, ich kenne dich zwar nicht, ich wasche dich trotzdem. Und erst nachdem ich gepudert, gewaschen, geföhnt und so weiter bin, denke ich, jetzt kann ich mich einigermaßen als Schöpfung Gottes anerkennen. Wem geht's noch so? Weißt du, dass so wie du geschaffen bist, du Gottes Geschöpfung bist? Er hat uns in Christus neu geschaffen. Er hat uns zu etwas Neuem geschaffen. Da ist echt so, eine neue Kreatur ist da. Gut, das sehen wir manchmal nicht. In uns oder in den anderen. Aber Gott hat etwas Neues geschaffen. Und dann kommt aber der Grund, damit, die Begründung, damit wir zu guten Taten fähig sind, die er für unser Leben schon immer vorbereitet gesehen hat. Stell dir das mal vor, da gibt's eben in sowas Banalem wie Fußball, also da staunt man eh, dass es im Fußball jemand sagte, so einer von den Fußballexperten sagte, wenn der FC Bayern weiterhin in den Top-Ligen mitspielen will, also nicht Bundesliga, da können die jedes Jahr Meister werden, sagt er, wenn sie so weitermachen wie bisher. Aber wenn die wirklich jetzt im Bereich Champions League oder Ähnlichem mitspielen wollen, wenn die dort wirklich, dann werden die nicht drum herumkommen in den Summen von 1 Milliarde Euro und mehr zu investieren, um den Spielerkader aufzubauen. Dann denkst du, so was Banales wie Fußball geht es um so viel Geld und das ist in jedem, das geht schon in der Jugend los, dass immer irgendwo von den Sportfunktionären Menschen sitzen, die jungen Spieler sichten, die gucken, wo sind talentierte Leute, wo sind die, die wir fördern und begaben sollen. Und dann kommt also jemand, der entdeckt dann einen, ich bleibe jetzt beim Müller aus vom FC Bayern München, der entdeckt da so einen unkonventionellen Kerl und dann sagt er, Junge, du hast das Zeug dazu und wir hätten eine Rolle für dich, die vorbereitet ist. Wir bräuchten so einen Knipser, der den Ball nimmt, die Gegenspieler verwirrt und irgendwie den Ball ins Tor kriegt. Das sehen wir in dir Potenzial. Das ist quasi vorbereitet, dass du darin gehen kannst und erfolgreich sein. So möchte Gott dir und mir eigentlich zusprechen. Da ist mehr da, als einfach nur so hier und da im kleinen Ortsverein zu spielen, sondern eine relevante Rolle für dein Leben zu erleben und etwas Vorbereitetes zu was ganz Großem, diese Rolle auch einzunehmen, um für was ganz Großes da zu sein. Und damit meine ich nicht Fußball. Fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Man kann das damit eigentlich betrachten, wann haben wir eigentlich zum letzten Mal von irgendjemand gehört, ich sehe in dir Folgendes. Ich sehe in dir für die Zukunft einen Lobpreisleiter, einen Pastor, ich sehe in dir einen Kleingruppenleiter, ich sehe in dir einen Mann nach dem Herzen Gottes, ich sehe in dir eine Frau, die wirklich eine Relevanz für den König und sein Königreich hat. Wann haben wir das letzte Mal vielleicht die Ermutigung bekommen, dass jemand in uns etwas gesehen hat, wo Gott uns vielleicht für vorbereitet hat? Und ich merke, in meinem Leben war es ganz wichtig, dass Menschen, dass ältere Menschen, dass geistliche Väter und Mütter in mein Leben hineingesprochen haben und gesagt haben, David, ich sehe in dir jemand, der. Und dann kommt was. Ich sehe in dir jemand, der. Und dann denke ich, aber da bin ich doch noch gar nicht. Ich bin noch niemals imstande. Ich könnte das nie ausfüllen. Und dann, ja, jetzt vielleicht nicht, aber glaub mir, dass Gott mit dir jeden einzelnen Schritt geht, dass du irgendwann dazu befähigt bist. Anderen dienen, einen Unterschied machen. In Matthäus 11, Vers 29 heißt es, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und in Hebräer 6, Vers 1, lasst uns da aufhören, ständig die Grundaussagen der Lehre von Christus zu wiederholen. Wir wollen vielmehr weitergehen und im Verständnis reifer werden. Wir müssen doch nicht wieder neu erklären, wie wichtig es ist, dass wir von allen bösen Taten umkehren und an Gott glauben. Leute, diese Basics, was dir schadet, was andere schadet, lass es doch einfach weg. Ich würde fast sagen, das ist hier ein Stilmittel, das der Schreiber des Hebräerbriefes benutzt, weil er eigentlich genau damit zum Ausdruck bringt, offensichtlich müssen wir es immer wieder neu sagen, lass doch, was dir schadet, was andere schadet. Alles, was dich bitter macht und andere bitter macht. Lass es, das können wir nicht von uns aus. Aber vielleicht, wenn der Friede Gottes, wenn wir dem erlauben, in uns hineinzuströmen, werden wir milder, werden weiser, werden da entspannter. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Tore, so heißt der Pastor aus der Basis in Mainz, der hatte uns gestern gesagt, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Menschen, die sich für sein Reich, für Gottes Reich einbringen, nie, nie, niemals einen Burnout bekommen. Ich glaube eher andersrum. Wer sich nicht für sein Reich einbringt, der kriegt einen Burnout. Und dann dachte ich, oh, steile These. Ich sehe manchmal echt müde Leute, die sich im Reich Gottes einbringen, hier und da wursteln und so einen Teller hochhalten und eigentlich irgendwann sagen, jetzt ist mir alles so, ich brauche jetzt mal eine Pause und komme jetzt mal für ein paar Wochen nicht mehr in den Gottesdienst, weil es mich zu arg stresst. Und dann ist die Frage, hast du das, was du gemacht hast, aus der Liebe zu Jesus gemacht, für sein Reich oder vielleicht aus der Befriedigung des eigenen Egos oder aus der Befriedigung der eigenen Opferrolle, es macht dir sonst niemand, oder weil du Anerkennung wolltest, dass am Ende nicht Jesus groß dastehen sollte, sondern du. Leute, ich predige nicht euch, ich predige mir. Ich hoffe, wir verstehen uns da richtig. Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich glaube, der Plan Gottes für unser Leben ist, dass wir in unserer Persönlichkeit Entfaltung bekommen. Gott hat uns nämlich geschaffen. Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir, dass ich auf erstaunliche, wunderbare Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Hey, Gott hat dich doch geschaffen. Gott hat dich beschenkt mit gottgegebenen Begabungen. Jedem Einzelnen von uns, heißt in Epheser 4, Vers 7, hat uns Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade geschenkt hat. Jedem hat er seine Gabe in einem bestimmten Maß zugeteilt. Wir sind nicht alle gleich, wir ticken nicht alle gleich, aber gemeinsam, und jetzt beim Fußballteam zu bleiben, da gibt's Leute, die können überhaupt keinen Ball fangen und die würde man auch nicht ins Tor stellen. Und es gibt andere, die können keinen guten Ball annehmen, aber tolle Pässe spielen. Es gibt Leute, die sind unheimlich gut in der Verteidigung. Andere haben den Gesamtüberblick, können das Team zusammenhalten. Jeder hat seine Rolle. Dann sind die Masseure und die Physiotherapeuten, die noch im Hintergrund sind, das Trainerstabsteam, die sich reingeben in die Strategie. Gott hat für jeden von uns eine Rolle. Es kann nicht sein, dass du am Ende dastehst und sagst, ich hätte mich gerne in die Gemeinde eingebracht, ich habe nur keinen Platz gefunden, wo. Und wenn das so ist, dann möchten wir uns mit dir intensiv auf den Weg machen, wo sind deine Begabungen und wie kannst du die fürs Reich Gottes einbringen, für etwas, das größer ist als Arbeit, Essen und Schlafen. Weil Gott hat uns berufen, einen Einflussbereich auszuleben. Römer 8, Vers 28, 1, aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Hey, wenn alles uns zum Besten dienen wird, wenn wir Gott lieben und in Übereinstimmung mit seinem Plan leben, dann würde ich dir sagen, Leute, es macht gar keinen Sinn, versuchen, Dinge ohne Gott zu machen. Manchmal wäre es uns lieber, wir würden sagen können, ich bin Christ, aber im Urlaub würde ich das gerne mal ablegen. Einfach mal nicht Christ zu sein. Und was kann ich mich erinnern, wie ich damals beruflich die Chance bekommen hatte, nach Japan zu fliegen auf eine Geschäftsreise. Wer von euch war schon mal in Japan? Ganz wenige. Ah, ich glaube, du hast ja nur in so einer Bienenwabe da übernachtet, in so einer Box in Tokio auf dem Flughafen. Nach Japan zu gehen. Ich war als einer von zwei Leuten für eine Woche nach Japan. mit Business Class fliegen. Yeah. Ich war der umganglich kompetentere vom Englischen und so weiter. Der andere Kollege war vom Fachlichen besser. Und irgendwann haben wir, okay, wie müssen wir es jetzt auspaldobern? Und ich hatte dann irgendwann gemerkt, ich war sauer mit Gott. Und ich habe gesagt, Gott, warum habe ich nur christliche Überzeugungen und setze mich jetzt nicht mit Ellbogen durch und erkläre denen, warum ich der richtige Mann für Japan bin? Ich werde nie mehr nach Japan kommen. Und ich war echt sauer mit Gott. Jetzt mal einfach ohne Gott agieren. Das hätte sich wahrscheinlich gelohnt, um diesen Job zu kriegen. Und in meinem Herzen habe ich gemerkt, nee, es wäre nicht richtig. Und ich bin hin zu meinen Kollegen und habe gesagt, weißt du was, geh du. Ich bin zu meinen Chefs hin und habe gesagt, also er soll gehen. Ich bin raus und ich war frustriert und war sauer mit Gott. Und 2 Stunden später ruft mein Abteilungsleiter an und sagt, wir bräuchten jemanden, der 3 Wochen in die USA geht. Wir könnten nicht Sie das machen. Und ich hatte so eine super Zeit in den USA und denke mir, vergiss Japan. Nachdem ich gehört habe, wie schwierig das war zu kommunizieren und er hatte ein schweres Umfeld und mein Kollege, mit dem ich in Amerika zusammengearbeitet habe, hat mich gleich mit eingeladen zum Golfspielen am freien Nachmittag und war bei seiner Familie zu Hause. Wir haben da gemütlich gegessen und ich habe den von Jesus erzählt, so ganz frei raus und das war toll und zu merken, Gott hat Dinge vorbereitet und dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich glaube, dass Gott doch daran so ein großes Interesse hat, dass wir zu einer Entfaltung kommen, zu einer Sättigung und zu einem sinnerfüllten Leben. Jetzt hätten wir so einen Juhu in Armen, dass ihr eure Hüte hochwerft und so euch glücklich in den Armen legt und ihr total die Stühle umfallen. Das können wir jetzt gerade noch mal probieren. Also, ich glaube, dass ich möchte, dass wir uns Zeit nehmen, einen Augenblick über 2 Dinge nachzudenken. Das erste ist, wann hast du schon mal vielleicht dich als ein Förderer und als ein Ermutiger für jemanden in der Gemeinde und drumherum betätigt und in jemandes Leben etwas Ermutigendes, Positives hineingesprochen nach dem Motto, ich sehe in dir, dass Gott dich für egal was gebrauchen könnte. Wann hast du das vielleicht zum letzten Mal gemacht? Und dann kann ich natürlich gleich aus dem Mangel heraus sagen, ja, aber bei mir hat das ja auch schon lange keiner mehr gemacht. Und dann, ja, das mag sein. Und mein tiefes Gebet ist, dass wir nun in dieser Gemeinschaft, in der wir sind, zu solchen Förderern und Ermutigern ganz neu werden. Weil ich bin zutiefst überzeugt, das Wort Gottes ist wahr, es ist Wahrheit und es ist gut für uns. Und ich möchte ein Leben in der Fülle Gottes leben und erleben und ich möchte, dass Menschen, die in meinem Nahbereich sind, an der Fülle Gottes Teilhaber werden und Teilhaber und Mitwirkende. Und die zweite Frage ist vielleicht, was ist dein persönlicher nächster Schritt in der Beziehung, in der Begegnung, in der Berufung mit Gott? Wenn wir diese 4 Punkte uns nochmal anschauen, dieses Jesus-Nachfolgen, es kann sein, dass du vielleicht noch gar keine klare, richtige Entscheidung für Jesus getroffen hast. Und die Jutta hat es gerade vorhin gesagt, nachdem meine Eltern erkannt haben, was die Glaubensfundamente sind, haben sie sich ganz neu für Jesus entschieden. Und man kann sich einfach mal neu entscheiden, um hier klar zu sein. Wo vielleicht fehlt mir Gemeinschaft? Und wäre es vielleicht auch an der Zeit, sich ganz neu mit Menschen zusammenzutun, zu treffen? Wir sehen uns danach. Ab nächstes Jahr solche Kleingruppen zu starten, wo wir eine möglichst große Abdeckung erleben, dass viele Leute aus unserer Gemeinde diese Gemeinschaft erleben, wo sie erleben, dass es fröhlich zugeht und sie das großzügig geteilt wird. Wo solltest du dich vielleicht herausfordern lassen, nicht dich um dich selbst zu drehen wie so ein Kreisel, sondern zu sagen, was sind eigentlich meine Begabungen, die ich ins Reich Gottes hineinbringen kann, um die guten Taten zu vollbringen, die Gott für mich vorgesehen hat. Und viertens, wo ist mein Platz, ein Unterschied in dieser Welt und in dieser Gemeinde zu machen? Halleluja, es sind eigentlich jetzt mehr Punkte als zwei. Wir haben dieses, wir wollen ermutiger sein und in anderen etwas sehen, entfachen. Und dann vielleicht, was ist mein nächster Schritt, um hier auf dem Weg mit Jesus zu einer Reife zu kommen. Halleluja, Jesus. Und während wir jetzt so in der Gebetshaltung sind, möchte ich einfach bitten, wenn jemand da ist, der sagt, wenn Gott für mich ein überfülltes Leben vorbereitet hat und ich mir das noch gar nicht richtig, das noch gar nicht ausgelebt habe, ich möchte Jesus kennenlernen, ich möchte ihm mein Herz anvertrauen, ich möchte mit ihm leben, weil ich nicht nach einem erfüllten Leben sehne. Wenn es dir so geht, dann heb doch die Hand dort, wo du bist, und wir möchten kurz beten mit dir. Diese Entscheidung mit Jesus festmachen. Gibt es irgendjemand, der an dem Punkt jetzt sagt, ich möchte das ergreifen? Religiosität habe ich schon zuhauf erlebt und gelebt, aber ich möchte durchbrechen zu einer echten Beziehung zu Jesus. Okay. Und dann möchte ich für alle anderen Dinge werben. Sagen, hey, wenn du mit Jesus schon unterwegs bist, wenn du in der Beziehung zu ihm lebst, aber du hast dich vielleicht noch nicht taufen lassen, dann mag das dein nächster Schritt sein, eine Entscheidung für alle Menschen sichtbar zu machen. Komm auf mich zu, wir werden bald einen neuen Termin finden für eine Taufe, wo du das öffentlich machst, was du an Entscheidung für Jesus getroffen hast. Und wir wollen uns auf eine Reise mit dir begeben, deine Begabung zu entdecken, deinen Platz zu finden, einen Unterschied zu machen. Halleluja. Lass uns miteinander aufstehen. Rebecca und ihr Team wird mit uns noch ein Lied singen. Und wir möchten so diese Impulse, die ich heute hoffentlich gesetzt habe, in deinem Herzen nochmal mit Jesus besprechen und festigen. Ich bete nur zu Anfang. Halleluja, Jesus, so kommen wir jetzt vor deinen Thron im Verarbeiten von dem Gehörten. Und ich bete, Geist Gottes, wirke du in jedem Einzelnen, dass wir bereit und befähigt werden, unseren nächsten Schritt mit dir zu machen, um zu dieser Entfaltung zu kommen, für die du uns berufen hast, dass das Leben lebensfruchtvoll, sinnvoll, erfüllt und überglücklich zu sein scheint, weil wir in dieser Berufung, in dieser Beauftragung leben, für die du uns geschaffen und vorbereitet hast. Ich danke dir, dass du ein individueller Gott bist, der jeden Einzelnen anders begabt und beschenkt hat. Und in dieser Unterschiedlichkeit werden wir erst zu einem großen Ganzen, zu einer Einheit, zu deiner Braut, die als Kinder mit dir zusammen unterwegs sind. Ich danke dir jetzt, dass diese Zeit jetzt eine Zeit des Wirkens deines Heiligen Geistes ist. In Jesu Namen. Amen.